Es ist Freitag vor dem zweiten Spieltag der Six Nations und vor dem zweiten Spieltag der Rugby Europe Championship, vor dem Spiel Deutschland gegen Portugal, heißt es, es ist Zeit für eine neue Folge von den Eierköpfen. Heute Folge 190, aber leider ohne Musik. Würde jetzt zu lange dauern, das zu erklären. Aber vielleicht kann Simon uns ein kurzes Ständchen singen.
Heute nicht.
Ja, Simon,
ich habe angeboten, dass ich am Laptop abspiele. Das ist es irgendwie so ein Cold Opening. Gut. Und nichts viel anderes als sonst.
Dann erzähl uns doch mal, was wir heute vorhaben.
Wir wollen auf jeden Fall das Wochenende vorbesprechen. Wir haben Deutschland gegen Portugal, wir haben 36 Nations-Spiele, aber wir machen das auch nicht alleine, denn wir haben den Sid und die Ellie mit dabei. Die waren beim Deutschland-Spiel gegen Rumänien kurz zu sehen in der Halbzeit mit einem gewissen Schild, das sie dann später geändert haben. Müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Da waren sie sehr nett zu dir. Und
wer hat es denn geändert? Gleich mal die Nachfrage. War das der Herr Bender?
Der wollte ein bisschen Punkte bei dir sammeln, hat gesagt, okay.
Genau, er hat das leicht übergewichtig durchgeschrieben, hat nicht übergewichtig draus gemacht, also sehr nett.
Das sind wirklich, es gibt noch nette Menschen da draußen. Aber ich mag ja dieses Originalschild. Also, es war ja nicht das Original-Originalschild, aber zumindest das Schild mit dem Originaltext drauf.
Auch das Originalschild war nicht das Originalschild. Weil das Original-Original-Originalschild war eigentlich bei einer Tour of the Sevens.
Stimmt.
Ah, der Marty.
Erzähl mal, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Schild neu zu basteln? War das auf Simons Anweisung hin, oder?
Ja, wir waren ja unterwegs mit unserer kleinen Flagge für Clubklamotte. Und ich hatte mit Simon gesprochen, wo ich stehen muss, damit die Kamera uns einfängt. Daraufhin hat er gesagt, ProSiebenMax liebt ja dieses Schild. Und
ich habe gemeint, du sollst ein T-Shirt machen mit Jan Lüdecke ist leicht übergewichtig. Ich glaube, das wäre ein Topseller, ganz ehrlich.
Ja, können wir mal drüber sprechen. Nee, dann habe ich kurzerhand einen Karton genommen und habe natürlich das Marky Allstar Schild nachgebastelt. Und wurde daraufhin auf die andere Seite vom Platz verwiesen, dass ich direkt in der Kamera bin.
Ja, das war nicht alles, was ihr dabei hattet, ne? Ihr hattet noch quasi eine Clubklamotte-Flagge dabei, oder wie bezeichnet man das, was ihr da gemacht habt?
Das war der Versuch einer kurzfristigen eine kurzfristige Flagge quasi noch zu gestalten. Und wir haben uns irgendwie überlegt, wir überlegen uns eigentlich oft, was wir aus alten Samples machen sollen, die es nie den Weg in unseren Shop gefunden haben. Und dann haben wir gedacht, das ist doch ein guter Anlass, um ein altes Sample, XXL hat ja meistens genug Platz, sagen wir es mal so, und ein altes Sample abzucyceln und für diesen Tag und für diesen Anlass zu nutzen und für uns ein bisschen Werbung zu machen, aber natürlich auch vor allem die Jungs anzufeuern. Und wir hatten ja Glück, dass es nach Heidelberg verlegt wurde und dann haben wir die Chance genutzt.
Ihr habt uns ja auch schon T-Shirts gegeben, ziemlich geil. Und dann haben wir die in der Sendung angehabt, der Manu und ich. Der Anton hat einige mit nach Neuseeland genommen. Aber jetzt erklärt doch mal, Clubklamotte, wie kam es dazu, wie ist es bisher gelaufen, was sind eure Pläne damit, die Rugby-Marke?
Genau, also es hat eigentlich alles, sagen wir mal, damit begonnen, dass ich angefangen habe, Rugby zu spielen.
Das ist schon lange her.
Also meine Eltern hatten sich ganz lieb, so hat es eigentlich angefangen.
Nee, mit den 30 Jahren Rugby-Erfahrung, die ich hatte. Und irgendwann durch Studium mit Photoshop begonnen, ne? Das gelernt habe, kam mir dann die Idee, okay, das könnte man natürlich auch nutzen, um den Sport ein bisschen zu repräsentieren, indem man schöne Klamotten macht. Und hatte die Idee jetzt bestimmt schon 15 Jahre, habe es aber nie umgesetzt. Also ich habe immer Designs zu Hause gemacht, habe sie mal ausprobiert, mal so ein bisschen gedruckt in so einer kleinen Druckerei, aber nie was damit gemacht. Und dann irgendwann habe ich der Ellie halt so ein bisschen erzählt, habe ihr gesagt, dass das natürlich meine Leidenschaft ist, dass Rugby mich lange geprägt hat. Und Ellie hatte dann so ein bisschen den Funken gewittert und hat gesagt, okay, let's go. Und so ist dann Clubklamotte entstanden.
Wie läuft denn Clubklamotte eigentlich? Also man kommt ja irgendwie gefühlt Social Media mäßig gar nicht mehr an euch vorbei. Ihr habt schon ganz schön viele Leute, ich weiß gar nicht, ob ausgestattet oder ob die es gekauft haben, aber läuft ganz gut, oder?
Das sagst du jetzt aus deiner Bubble heraus, sagen wir es mal so. Also es freut uns natürlich sehr, dass du das so sagst. Es läuft ganz gut. Wir sind ja noch irgendwie ganz am Anfang. Es gibt uns jetzt irgendwie seit, ich glaube August, September letzten Jahres sind wir online gegangen mit dem Shop. Das heißt, seitdem kann man was kaufen bei uns. Ich würde sagen, im Moment versuchen wir unsere Reichweite zu vergrößern, weil ich so alle Leute, die ein Shirt von uns gekauft haben tatsächlich, eigentlich immer, das Feedback ist sehr positiv und wir freuen uns, dass wir da irgendwie scheinbar eine Lücke gefunden haben, wo Menschen, die sich mit Rugby identifizieren, einen Ort finden, das irgendwie auch in ihrer Freizeit zeigen zu können. Ich würde sagen, uns kennen noch zu wenig Leute, deswegen freue ich mich natürlich auch auf so eine Chance wie hier oder über so eine Chance wie hier, dass wir da die Bubble ein bisschen größer machen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Rugby generell gerade irgendwie so einen Aufschwung zu haben scheint. Das ist natürlich super cool und da irgendwie dran teilzuhaben und das auch vielleicht ein bisschen mitgestalten zu können oder zumindest nutzen zu können. Das ist so ein bisschen, wo wir gerade stehen.
Ja, also die ersten Sachen, die ich gesehen hatte, waren auch hauptsächlich auch auf Social Media. Und das war auch bevor es wirklich der Shop online ging, hatte den Account gemacht und sehen, du hast mal fleißig die Stories gemacht von den Leuten, die die Shirts tragen. Und da wäre eigentlich meine Frage, nach welchen Kriterien habt ihr eure Models ausgesucht? Also es fing ja an mit Gigi Rassimo, Max Retzmann über Markus Bender und wer sonst so dabei war. Was sind da eure Kriterien?
Ach, wir wollten eigentlich so einen guten Schnitt durch alle möglichen Arten von Menschen, sag ich mal. Also wir am Anfang haben wir gedacht, nehmen wir jetzt nur Rugby-Spieler, dann haben wir nur so irgendwie breite, große Menschen. Aber es soll ja nicht nur eine Marke für Rugby-Spieler sein, sondern auch für alle Leute, die Rugby lieben und feiern und das zeigen wollen in ihrer Freizeit. Von daher sind wir einfach durch alle schönen Menschen in unserem Bekanntenkreis gegangen und haben ausgewählt, wer da das Model sein darf. Und ich finde, wir haben eine sehr, sehr gute Auswahl getroffen.
Und der Name Clubklamotte, ist es doch aus deinen HRK-Zeiten, Sydney? Club oder was ist da, steckt da dahinter?
Ja, lustig, die Frage kommt oft. Also, es hatte nie was mit dem HRK, mit Club zu tun. Es war lediglich dadurch, dass es eine deutsche Marke ist, wollte ich diesen Club mit K einfach ein bisschen hervorheben, um uns quasi von den anderen, die es gibt. Spanien macht jetzt ganz viel. Natürlich haben wir ja die großen Südafrika, Neuseeland, die ihre Brands haben. Und so konnten wir das Deutsche ein bisschen hervorstellen. Und dadurch habe ich Clubklamotte, so mit KK, fand ich ganz gut, dass das passt.
Und es soll ja auch irgendwie so ein identitätsstiftender Hafen sein. Also wir wollen weg von irgendwie jeder Verein sein eigenes Süppchen und der eine Verband gegen den anderen und jeder irgendwie, wir sind eh schon so eine relativ kleine Community in Deutschland, finde ich, dass es sich lohnt, den Spaß an diesem Sport übergreifend in einem Club. Wir haben jetzt auch so ein bisschen angefangen, den Saturday Rugby Club so ein bisschen einzurufen. Also so eine Art Society, wo man sich finden kann, wo man einfach diesen Sport jeden Samstag oder auch sonst an jedem Tag eben feiern kann.
Und auch die Values versuchen wir irgendwie zu erklären mit unserem anderen Format, das ist Rugby, dass wir da wirklich so zeigen, was macht Rugby eigentlich aus, was hat mein Leben lang, hat mich Rugby geprägt und wie kann ich das so ein bisschen vermitteln, das ist der Gedanke dabei.
Sid, dann erzähl doch mal von deinem Rugby-Werdegang, weil du hast ja schon ein paar Clubs hinter dir, du warst ja auch mal eine Zeit lang bei uns in München, hast da erst für den MRFC, dann für Stuscher gespielt, mehrere Clubs in Heidelberg auch hinter dir, ne?
Genau. Ja, also es hat alles beim TBR, kleiner Verein auf dem Emmertsgrund in Heidelberg angefangen. Da war auch mein erster Trainer ein Neuseeländer, der Bruce Kerr. Und mit dem hat das eigentlich alles angefangen. In der Schule gab es eine Rugby-AG. Da sind dann die meisten Spieler wie Kioma Brenner, Arthur Zeiler, Alexander Wiedeker etc. von her. Also alle aus dieser AG in dem TBR, in dem Verein gestartet. Und dann hat sich das ein bisschen verteilt. Ich bin dann mit meinem Bruder zum HRK in der Jugend. War dann lange beim HRK, auch die ganze Wildzeit mitgemacht, also Capri-Sonne etc. Und bin dann übers Studium nach München.
Dazwischen drin war es noch in Pforzheim, oder?
Stimmt, natürlich. Stimmt. Genau, Pforzheim hatte ich auch noch zwei Saisons.
Wie war das? Wie war das zwischen dir und deinem Bruder, als du dann nach Pforzheim bist und just den Titel geholt hast? Gegen den HLK?
Genau, also ich habe leider nur den 7er Titel mitgemacht. Den 15er, da durfte ich noch nicht spielen. Da gab es ja noch die Regelung, dass man mehr als 120 Kilometer vom alten Verein während der Saison erst wechseln darf. Oder gibt es noch, ich weiß gar nicht mehr. Deswegen durfte ich die eine Saison nicht mitspielen. Aber in der folgenden habe ich dann den 7er Titel mit den Jungs geholt. Und das war schon cool. Also war dann natürlich auch so ein bisschen aufgebaut, alles wie beim HK mit Capri-Sonne. Viele ausländische Spieler, aber trotzdem viel Erfahrung gesammelt. Hatte mega die gute Zeit da. Mit dem Carlos viel gespielt. Genau. Dann nach München. MFC waren die ersten, die mich so ein bisschen angeschrieben hatten. Eigentlich wollte ich zu Stuhlstern, aber das hat sich dann irgendwie anders, bin ich dann abgewogen. Dann war ich zwei oder drei Saisons beim MFC. Auch eine mega gute Zeit, fast den Aufstieg geschafft. Luxemburg, wie jeder es kennt, das harte Spiel. 12-9 verloren und ja. Und dann habe ich natürlich den super Weg zu Stuttgart gefunden. Viele Freunde, viele gute Rugby-Momente kennengelernt dort. Und dann bin ich vor 3 Jahren wieder nach Heidelberg und habe da noch 2 Saisons beim SCN gespielt. Da war ich aber auch eher der Rugby-Rentner mit Verletzungen etc. Mich durchgequält und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Und jetzt bin ich gerade, das 2. Training ist heute bei den HK Oldies, also back to the roots sozusagen.
Sehr geil. Gibt's da irgendwelche Ambitionen bei dir, vielleicht auch zu coachen? Also das ist ja so eine lange Karriere, vor allem von so vielen verschiedenen Coaches auch trainiert worden, mit so vielen Leuten zusammen, hast du ja einiges an Erfahrung weiterzugeben. Ich erinnere mich auch, bei uns hast du auch immer viel mitgeholfen, den neueren Leuten und so, und da bist du saugut drin. Gibt's bei dir da Ambitionen oder sagst du, boah, nee, ey, vielleicht brauche ich ein bisschen Abstand erstmal, ein bisschen Clubklamotte fokussieren, ein bisschen Oldies spielen und vielleicht in Zukunft? Oder hast du da Bock drauf, jetzt schon irgendwie ins Coaching einzusteigen?
Ja, ich fand irgendwie, also wenn ich dann im Training bin oder auf dem Platz, dann kommt es raus. Aber so aktiv als Trainer oder sonst was, das war, glaube ich, also finde ich, meine persönliche Meinung, dass ich da nie so die Stärke drin hatte. Und gerade würde ich sagen, eher mal den Fokus auf Clubklamotte, damit quasi dem Sport was zurückgeben und den Sport an die Leute bringen, ist gerade eher mein Ding.
Apropos dem Sport was zurückbringen. Elli, du hast vorhin schon angesprochen, den Saturday Rugby Club, was ihr da plant. Das ist ja, ihr nutzt es sehr viel, vor allem auf Social Media mit dem Hashtag und so. Also das Ziel ist, so wie ich es verstanden habe, dass einfach viele Leute, egal bei welchen Clubs sie sind, einfach samstags zum Rugby schauen, Saturday is the Rugby Day, sich zusammenfinden, egal wo. Und ihr versucht halt ein bisschen als Beispiel voranzugehen, organisiert jetzt am Wochenende ja auch so ein bisschen Public Viewing bei euch in Heidelberg.
Genau. Also bisher war es mehr ein virtuelles Format, was quasi ein virtuelles Zuhause sein kann für alle, die samstags Rugby feiern, auf welche Art auch immer, sei es auf ihrem eigenen Sofa, weil sie es irgendwie im Fernsehen schauen oder im Pub oder eben live auf dem Platz. Wir warten noch auf den Bundesliga-Start, dass es quasi jeden Samstag wieder auf den Platz geht. Die Saison, die Spiele jetzt mit der Nationalmannschaft sind da ja was Besonderes, was wir eben auch feiern wollen. Genau, aber wir wollen einfach einen Ort kreieren, wo man diese Leidenschaft auch virtuell in dem Fall erstmal gemeinsam feiern kann. Und genau morgen zum 2. Spiel der Schwarzen Adler haben wir gedacht, nutzen wir dieses Momentum von der letzten Woche und vor allen Dingen jetzt, wo es eben auch irgendwie einigermaßen adäquat im Fernsehen übertragen wird, ist ja mega einfach, dass wir diese Chance halt nutzen und hier in Heidelberg in einem Pub so ein bisschen Public Viewing zu einladen, würde ich jetzt mal sagen, genau, einfach zusammenzukommen. Wir hoffen, dass viele Leute kommen und sich eben mit uns gemeinsam da dieses Spiel anschauen und genau, that's the idea.
Ja, sehr cool. Dann erzählt doch auch mal, wo wir schon bei den Spielen sind, wie war denn die Stimmung in Heidelberg? Weil was man so mitbekommen hat aus der Kommentatorenbox, das war ja schon mega, oder?
Ja, Also ich war auch sehr überrascht. Man hat gar keinen Parkplatz mehr bekommen, als wir da angefahren sind. Und so kennt man das eigentlich von Heidelberg nicht. Da sind die Leute eher reservierter, sag ich mal. Aber das ging richtig ab. Also Sonntag war wirklich, der ganze Platz war voll. Die Rumänen, der Block war natürlich brutal laut. Die haben richtig Party gemacht, aber die Deutschen haben dagegen Defense. Mhm. Dann war das Spiel natürlich noch so spannend, dass es wirklich ausgeglichen war. Die Deutschen sich noch durchgekämpft haben. Mega geil, also die Stimmung war Hammer. Also wirklich, für Heidelberger Verhältnisse, sorry, war sie richtig gut. Und deswegen kamen wir auch auf die Idee, lass das doch machen. Lass doch ein Public Viewing für Leute, die nicht nach Dessau fahren, veranstalten, beziehungsweise dazu einfach einladen. Und wir haben diese Leinwand in diesem alten Irish Pub und können das dann in groß zeigen, was übertragen wird. Also besser geht's nicht.
Ich fand's ja auch voll cool. Also ich bin ja nicht so doll im Rugby, sag ich mal, ursprünglich zu Hause, aber ich fand's total spannend, dass du am Anfang des Spiels, als sie dann noch kurz hinten lagen, habe ich so rechts und links gehört, so ja, und jetzt wissen wir schon wieder so ungefähr, wie es ausgeht. Also es war so ein bisschen die Frustration zu spüren, aber als dann so irgendwie die Wende kam und alle so gespielt haben, okay, krass, hier kann irgendwie doch was gehen und wie irgendwie dieses, ja, diese Euphorie dann so durch die ganzen Leute geschwappt ist irgendwie und ja, das war echt richtig cool mitzuerleben. Das hat echt Spaß gemacht.
Elli, was war denn so der Moment oder gibt es sowas, der dich auch mit Rugby infiziert hat? Weil du sagst ja, du hattest eigentlich vor Sid nicht so große Berührungspunkte, oder?
Ja, also ich komme aus einer Stadt, oder ich wüsste nicht mal, dass es einen Rugbyverein gibt. So, keine Ahnung. Ich glaube, das ist da irgendwie nicht so zu Hause. Als ich dann nach Heidelberg gezogen bin, habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Aber genau, erst eigentlich seit wir uns kennen, habe ich da mehr Berührungspunkte. Ich weiß gar nicht, so ein Moment fällt mir nicht ein. Mir fällt nur ein, dass mir ganz früh aufgefallen ist, dass ich fand, dass das auch im Vergleich zu anderen Sportarten, wie jetzt zum Beispiel Fußball oder so, einfach so eine andere Stimmung auf dem Platz ist. Also keine Ahnung, manchmal fallen einem ja von außen andere Sachen ein, als wenn man immer drin ist. Und mir ist zum Beispiel sofort aufgefallen, dass irgendwie da nicht so rumgeheult wird beim Schiri oder dass man da irgendwie einfach akzeptiert, was da auf dem Platz passiert und man hart miteinander sein kann, aber am Ende sind es irgendwie auch alles Kuschelbären so ungefähr, wenn sie dann da runterkommen und sich hinterher auf ein Bier treffen. Also ich mochte das irgendwie von Anfang an, dass da so eine mit diesen ja von außen irgendwie großen, starken Jungs irgendwie dann irgendwie so eine gute Stimmung außerhalb des Platzes auch ist und man sich irgendwie gut versteht. Ich verstehe erst jetzt so langsam diese ganzen oder versuchst zu verstehen, diese ganzen Vereinsmeiereien und so ganz steige ich noch nicht durch, um ehrlich zu sein, aber ja, hoffe, dass ich da vielleicht auch meinen Beitrag oder unseren Beitrag dann leisten kann, mit Clubklamotte da ein bisschen drüber hinweg zu helfen.
Genau, und das ist nämlich unser Ziel, dass wir wirklich diese Vereinskleinen Silos, dass wir die auseinanderbrechen und quasi einfach den Sport feiern oder zusammenbringen und nicht immer nur, das ist der Club, das ist der Club. Nein, das ist unser Sport und den wollen wir zeigen, den wollen wir leben. Deswegen auch die Klamotten, dass man das auf der Straße zeigen kann. Ey, das ist mein Sport, den liebe ich, das will ich zeigen.
Ja.
Das ist unser Gedanke.
Es ist genau der richtige Gedanke. Genau, da muss Rugby hin. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, mit Rugby Daily, es ist mein Ziel, einfach alles abzubilden. Keine Rugby-Politik, keine Vereinsmeierei. Und ich finde auch, was Marc Kuhlmann jetzt nach dem Spiel in allen Interviews gesagt hat, so, ne, er stand allein da, als Deutschland letztes Jahr gegen die Schweiz verloren hat. Jetzt kommen alle und klopfen mir auf die Schulter. Und es wäre halt einfach wichtig, dass in Deutschland nicht irgendwie in 6 verschiedene Richtungen gezogen wird, sondern einfach mal alle lernen, dass es nur geht, wenn wir zusammen anpacken.
Beim Erfolg zusammenzustehen ist einfach, gell? Muss gucken, wie es dann weitergeht, wenn es hoffentlich nicht so weit, aber ja, spannend.
Ja, cool. Ihr beiden.
Ja, vielleicht noch abschließend, wenn jetzt Leute aufmerksam geworden sind auf euch, wie können sie euch finden? Wo seid ihr? Social Media, Website, was sind eure Pläne sonst für die Zukunft mit neuen Designs, mit neuen Produkten? Seid ihr an was Besonderem dran, wo Leute drauf nach Ausschau halten können? Vielleicht mal andere Farben zum Beispiel, habe ich im Sinne schon ein paar Mal gesagt. Weiß kannst du im TV eigentlich nicht anziehen. Also sollte man.
Wir haben auch schwarz. Und wir haben auch Sand, wie man sieht. Also, am allereinfachsten findet man uns als allererstes morgen im O'Herlick in Heidelberg um 13 Uhr, um das Deutschlandspiel zu gucken. Also alle, die in der Region sind, kommt vorbei. Wir haben eine große Leinwand. Das Oherlik öffnet extra ein bisschen früher seine Tore, damit wir dort gemeinsam Rugby feiern können. Lasst es ein cooles Event werden. Danach kommt natürlich Six Nations noch. Also es wird ein guter Rugby-Samstag. Das wäre in echt so. Dann kann man uns unseren Shop finden auf clubklamotte.com und man kann uns auf Instagram finden unter dem Handle clubklamotte. Und das sind, glaube ich, die einfachsten Wege, oder? Habe ich noch vergessen?
Genau, und zu den Designs, da bin ich ja eher so der Director.
Lacht er so? Glaubt ja, er noch nicht, dass er das ist, ehrlich gesagt.
Ich liebe ja diese Titel, deswegen.
Still zu Hamburg.
Nee, genau. Also wir haben noch einige im Petto. Natürlich müssen wir da die Zeit finden, auch die in den Shop zu bringen, dafür Werbung zu machen, etc. Als nächstes haben wir ein Team 15-Shirt geplant. Das heißt, da wird die Rückennummer abgebildet mit Tape, wie früher, wenn man einen Rugby-Satz hatte, wo nicht alle Nummern drin waren. Dann hat man ein blankes genommen und hat mit Tape die Nummer draufgeklebt. Da der Gedanke her, da haben wir auch schon mit ein paar Nationalspielern eine Kooperation. Die haben sogar das Shirt schon mit schwarzer Adler drauf. Für die Clubklamotte gibt es dann eine normale Version ohne schwarzen Adler. Genau, das wären die nächsten Shirts. Dann haben wir noch ein paar Rugby-spezifische mit Homeground, dass man quasi Stadion abbildet oder auch mal den Hacker mit reinbringt, weil das ja doch das größte Ding ist, was man mit Rugby assoziiert. Genau, also da ist noch einiges im Kommen. Dann wollen wir die Produktvielfalt noch ein bisschen erweitern, dass wir andere Longsleeves, Sweater, Caps.
Versprich vielleicht erstmal das Nächste. Wir arbeiten an einer Cap.
Genau. Also ich habe ein bisschen mehr.
Hast du Sydney an der Cap arbeitet, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Was? Ich hatte schon eine an vor dem hab sie wieder abgelegt.
Es ist tatsächlich manchmal nicht so leicht. Wir hatten für den Winter eigentlich schon ein Beanie geplant mit so, ich fand die Idee immer noch ziemlich cool. Wir haben vielleicht sogar den Probedruck da irgendwo da oben, wo so ein Lift aus der Ecke quasi kommt. Aber es ist in der Theorie halt manchmal, aber es ist wirklich nur ein Sample. Es ist in der Theorie manchmal leichter, als es in der Praxis ist.
Cool.
Manchmal.
Ah, das ist geil mit dem Line-Out-Lift.
Aber es ist noch nicht 100%, wie wir uns das vorstellen. Manchmal passt das Produkt dann noch nicht, manchmal der Print oder in dem Fall der Stick noch nicht ganz. Also wird es das Beanie wahrscheinlich erst zum nächsten Herbst irgendwie geben und deswegen fokussieren wir jetzt auf den Cap und dann mal schauen.
Sehr, sehr gut.
Also die Sachen, sorry, Delia.
Ja, vielleicht als Anregung, vielleicht kriegt ihr auch eine Kooperation mit eurem Shop hin mit Rugby Deutschland, weil gerade ganz, ganz viele Leute schreiben, wo man denn Deutschland-Merch kaufen kann. Und vielleicht könnt ihr einfach mal deutsche Nationaltrikots über euren Shop vertreiben, weil ganz viele Leute die Dinger gerade kaufen wollen nach diesem Sieg.
Ja.
Und dann wollte ich noch anmerken, bei mir ist nämlich noch gar keine Clubklamotte angekommen, weil, wie Simon eben schon gesagt hat, Anton Segner hat einige mit von Neuseeland genommen.
Einfach alle eingepackt. Oh, cool, danke.
Ich
habe mir noch eins geholt.
Spätestens zu den Hamburg Sevens müsst ihr mal was rüberwachsen lassen, damit ich euch da ein bisschen representen kann, ne?
Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall. Und Anregungen sind natürlich immer willkommen. Also wir versuchen natürlich irgendwie dann, wir können nicht jeden Wunsch umsetzen und wir haben auch ein paar Grenzen für uns, aber wenn auch jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer Ideen oder Anregungen haben oder Feedback, meldet euch, wir freuen uns da sehr drüber.
Also was ich besonders cool fand, also ich habe einige Freunde, die immer wieder so ihre eigenen T-Shirts gemacht haben. Der Sydney, der weiß das auch von unseren Wanderausflügen, wo wir dann unsere Motto-T-Shirts haben und so. Und das ist halt alles jetzt keine gute Qualität wirklich. Aber bei euch, da hat man das Gefühl, das ist hochwertig, da steckt was dahinter. Ist es was, wo ihr besonders drauf achtet? Ey, du meinst gerade auch schon so, da habt ihr dann Samples und da passt dann irgendwas nicht, die Passform oder die Qualität oder das Material ist. Ist es schon was, wo ihr besonders drauf achtet, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Also uns ist es super wichtig, dass es so ein schwerer, fester Stoff ist, der nicht irgendwie nach dreimal Waschen dann so ein Putzlappen ist so ungefähr. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir drauf achten. Wir achten natürlich auch drauf, dass es irgendwie für uns Sinn macht. Also ne, wir versuchen Grenzen einzuhalten. Wir sind kein Sportausstatter, sondern wir wollen diese Leidenschaft halt auf die Straße bringen. Und also ich meine, man lernt ja super viel in so einer Reise. Also als wir vor über einem Jahr, anderthalb Jahren fast schon diese Firma gegründet haben und mit dem ersten Idee irgendwie relevant war, da haben wir gedacht, mein Gott, T-Shirts, wie schwer kann es sein? Macht ja jeder, so wie du sagst, Simon, so auf jeder Wanderfahrt gibt's ein neues. Und der Teufel steckt halt krass im Detail. Und wenn man irgendwie ein hochwertiges Shirt produzieren möchte, was dann auch lange den Leuten dieselbe Freude bringt, die ihnen halt Rugby bringt. Also das ist für uns so diese Kombination daraus, dass wir nicht was, wofür wir brennen, darstellen wollen, auf was dann irgendwie schnell kaputt ist. Dann ja, ist es nicht so einfach, wie wir zumindest dachten.
Genau, und da legen wir auch mega den Wert drauf, dass der Print schön ist, gut ist, dass da eine gute Qualität ist und nicht nach zweimal Waschen abgeht. Wir machen das alles Print on Demand, dass wir halt da auch nicht vorproduzieren müssen und nicht zu viel produzieren, da achten wir auch drauf. Ja. Wir haben eigentlich immer 100% Baumwolle, Fair Trade in dem Sinne. Genau, da sind wir schon dahinter, dass das gut ist.
Die Druckerei ist in Deutschland, das heißt, also das Shirt an sich wird nicht in Deutschland produziert, aber die Druckerei ist in Sitz in Deutschland, das heißt, wir versuchen irgendwie kurze Wege zu haben und ja, so.
Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch ganz viel Erfolg mit Club Klamotte.
Danke.
Und freuen uns dann, wenn man euch auch bei TV-Übertragungen oder sonstigen wieder sieht mit Bildern und Trikots und was auch immer dazu gehört.
Sehr cool. Und ja. Der Präsentkorb ist dann unterwegs, gell?
Ja, dann habt ganz viel Spaß morgen bei eurem Public Viewing.
Ja.
Und wir hören.
Genau.
Danke. Vielen Dank, Jungs.
Bis dann. Ciao.
Ciao. Servus.
So, Simon.
Einen Moment, ich muss kurz meine Katze rauslassen, die beschwert sich.
Das ist halt dann auch eben unser Podcast. Das ist auch die Eierköpfe.
Ja, ich habe nicht gemerkt, dass sie drin ist und ich mit ihr Wut mal geschossen habe.
Wenn wir mit Video unterwegs sind.
Ja.
Ja, lass uns das Wochenende vorbesprechen. Und ich glaube, wir bleiben thematisch einfach direkt mal bei der deutschen Mannschaft, bei den Schwarzen Adlern, die am Samstag nämlich auch eröffnen. Klar, damit sind wir auch chronologisch. 13 Uhr schon, morgen das Spiel in Dessau gegen Portugal. Ich habe gesehen bei den Portugiesen 7 Wechsel in der Startformation. Ohne jetzt einschätzen zu können, was das bedeutet, aber vom Gefühl her relativ große Namen auf der Bank, aber auch bei den Startern. Also der dritte Reihstürmer, der Siebener ist dabei.
Martins ist dabei.
Genau. Also das wird eine krasse Aufgabe, aber die deutsche Mannschaft ist ja jetzt nicht so wahnsinnig groß verändert. Also es gibt eine komplett neue erste Reihe von Beginn an. Dann darf Hassan Rayan auf der zweiten Reihe neben Jürgen McTaggart starten, weil Lewis Ball auf die 8 rückt anstelle von Olli Stein.
Ist der doch verletzt, oder? Der hat sich was getan im letzten Spiel. Der Olli Payne meinte ja, dass der irgendwie sich verletzt hätte, das dann aber doch geklappt hat und der normal im Training sei, aber dann scheinbar ist er doch nicht fit genug. Also ganz anderer Spieler, muss man sagen. Also das ist dann schon natürlich auch Olli Stein kann zweite Reihe, dritte Reihe spielen, aber sag mal, ist ein deutlich schnellerer Spieler. Das ist auch einer, der viele, viele Meter macht in so einem Spiel. Ich meine, Lewis Ball im letzten Spiel auch haben wir gesehen, was der noch in der letzten Minute da weggetackelt hat. Aber ist, sag ich mal, noch ein bisschen ein kräftigerer Ballcarrier. Wenn du den da vom Gedränge weg, wenn du es gut stehst, da als 8 mal loslaufen lässt, glaube ich, ist da noch mal ein bisschen mehr Impact. Ja. Und ja, also den Olli Stein werden sie vor allem, glaube ich, in der Gasse vermissen, weil der schon, glaube ich, der meist angeworfene Spieler war im letzten Spiel. Aber ja, ich glaube, generell gehst du ein bisschen mehr auf Masse damit auch. Also auch, dass du dann Hassan Rayan in der zweiten Reihe startest, der übrigens auch richtig gut war von der Bank, fand ich. Also auch der hat krass in seiner Fitness gearbeitet, hat man gemerkt, was der da geackert hat, stark, und hat sich auch diesen Startplatz absolut verdient. Auch wenn man immer sagen muss, ja, dieses verdient und Starter versus Bank, das haben wir absolut gesehen, finde ich, auch am Wochenende, dass die Bank, das sind einfach die Spieler, die am Ende verdammt nochmal jubeln dürfen, weil sie dieses Spiel gewinnen. Und Deutschland hat dieses Spiel in den letzten 20 gewonnen. Und deswegen ist es auf jeden Fall für niemanden irgendwie eine Degradierung, auf der Bank zu starten.
Ja, und für einen ist es ganz besonders, auf der Bank zu sitzen, nämlich Karl Kasper. Das freut mich ganz besonders. Der ist 18 Jahre jung, der Dude. Der hat im letzten Herbst noch für die U18 gespielt, war da wirklich einer der zwei, drei so herausstechenden Spieler, die da ja auch eine tolle Platzierung geholt haben für die U18. Und der steht jetzt vor seinem ersten Cap, da bin ich echt gespannt. Ist bei Stade Français im Nachwuchs und sehr cooler Typ. Auch da der Hinweis, ich hab den schon interviewt vor ein paar Monaten. Das ganze Video gibt's wie immer bei Rugby Daily TV auf YouTube. Also da gerne mal reinklicken. Das ist ein sehr, sehr cooler Typ, der Karl Kasper.
Also ich muss jetzt mal sagen, wir waren ja tatsächlich beide irgendwie blind optimistisch vor dem letzten Spiel gegen Rumänien. Also so wirklich gab es keinen Grund dafür. Wir hatten beides Gefühl, so vielleicht auch, weil es dieser neue Start, eine neue Saison ist, so alles möglich. Und warum nicht Rumänien schlagen? Hatten nicht so viele Ausfälle, die Rumänen. Die sind halt einfach nicht mehr so die krasse Mannschaft, die sie, sagen wir mal, vor 10 Jahren waren oder so. Aber irgendwie gegen Portugal, da muss ich ganz ehrlich sein, das sehe ich sehr, sehr wenige Chancen. Und da soll aber auch niemand, der jetzt nach dieser Sensation gegen Rumänien sieht, dass Deutschland vielleicht gegen Portugal eine Packung kassiert, danach sagen, oh, wieder alles Kacke. Nein, du nimmst das mit, was du gegen Rumänien geschafft hast, versuchst dich gegen Portugal so teuer zu verkaufen, wie du kannst, und dann gehst du nach Belgien und versuchst da wirklich zu gewinnen. Natürlich versuchst du auch morgen zu gewinnen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Portugal ist meiner Meinung nach deutlich zu stark.
Ja, also normalerweise schon, aber das haben wir ja eigentlich über Rumänien auch gesagt. Und wie gesagt, wenn du mit Spielern und Trainern der Nationalmannschaft gesprochen hast, haben eigentlich alle, wenn gerade kein Aufnahmegerät oder Kamera lief, gesagt, wir können Rumänien eigentlich nicht bezwingen. Und du hast die Reaktion von Justin Renz noch vor dir, dieses Interview direkt nach Spielende.
So gut.
Einfach nicht glauben können. Oli Payne hat erzählt, es fühlt sich an wie ein kleines Kind nach Weihnachten. So die Spielsachen, die man geschenkt bekommen hat, sind tatsächlich noch da. Ich glaube auch nicht an einen Sieg gegen Portugal. Aber als ich gesagt habe, wir haben ein gutes Gefühl gegen Rumänien, habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, hat mein gutes Gefühl nicht gesagt, die können gegen Rumänien gewinnen. Mein gutes Gefühl hat gesagt, die können deutlich besser abschneiden als beim, ich glaube, 10-48 im Jahr davor. Und ich glaube aber, das gute Gefühl rührte bei mir daher, dass ich in den vielen Gesprächen, die ich vorher hatte, eben mit Coaches und Spielern, den Eindruck gewonnen habe, dass da eine neue, dass da einfach so ein neuer Zusammenhalt herrscht, dass es wieder viel mehr Bedeutung hat, für die Nationalmannschaft zu spielen, ohne da jemandem aus der Vergangenheit was wegzunehmen. Und ich glaube, das hat dieses Gefühl befeuert und ich glaube, dass die Mannschaft sich gut verkaufen wird gegen Portugal. Ne, ich werf auch immer wieder rein, ich habe es jetzt auch nochmal rausgekramt, als ich Robin Plümpe interviewt habe, das war ja, als er in Indien gespielt hat und ich ihn dann fragte, so, sag mal, wer war der härteste Gegenspieler, gegen den du gespielt hast? Und dann überlegt er kurz und sagt, die Portugiesen. Und zwar alle aus der Hintermannschaft. Die waren so schnell, sowas habe ich noch nie erlebt. Und sowas sagt einer, der 7er Rugby auf höchstem Level gespielt hat, ne?
Ja.
Und ich glaube, das vermittelt dann schon einfach mal einen Eindruck, was da morgen auf Deutschland zukommen wird. Ich glaube, dass diese Hintermannschaft, das ist ganz wichtig, die ist nur auf einer Position verändert. Mikey McDonald wird starten statt Oli Payne, der ist diesmal nicht im Kader. Jan Piosik auf der Bank. Aber das ist der einzige Wechsel, das ist die gleiche Hintermannschaft. Und ich glaube, das ist wertvoll, dass du eine eingespielte Mannschaft hast. Dass du mit John Daw und Robin Plümpe ein Center-Duo hast, das mit Geschwindigkeit klarkommt, aufgrund der Vergangenheit eben auch im 7er Rugby. Mit Dan Hamilton Strong hast du einen unfassbar schnellen Spieler. Also ich glaube, du kannst Portugal viel besser matchen, als du es in der Vergangenheit getan hast. Trotzdem ist natürlich Deutschland der klare Außenseiter und allzu große Hoffnungen dürfen wir uns da nicht machen.
Marc Kuhlmann hat ja gesagt, er will eigentlich viel rotieren während diesem Rack. Und das sehen wir jetzt vor allem im Sturm. Und ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass du in der Hintermannschaft vielleicht nicht ganz so viel Klasse hast, auch das, die da gerade nachkommt oder die da in der zweiten Reihe steht im Vergleich zum Sturm. Da ist halt einfach gerade noch mehr da. Und das ist auch wichtig, weil, und gleichzeitig hat diese Hintermannschaft eigentlich so gut performt. Und das würde ich auch nicht anlangen. Und auch wenn der Sturm auch gut performt hat, glaube ich, im Sturm hast du generell in jedem Spiel, aber auch von Spiel zu Spiel mehr Wechsel. Das heißt, da mehr in der Tiefe arbeiten macht absolut Sinn. ich weiß jetzt nicht, was der Olli Payne über uns Falsches gesagt hat im Podcast. Also, er hat ja auch schon gesagt, dass sie da viel rotieren. Er hat vor allem den Mike McDonald und den Jan Piersik beide genannt und deren Stärken auch hervorgehoben. Und da merkt man auf jeden Fall, sie wollen jetzt einen schnelleren Start gegen Portugal, wenn sie Mike McDonald starten lassen und dann hinten raus, wenn es darum geht, vielleicht sogar mit einer Führung ein bisschen ruhigeres Spiel reinzubringen, dann mit Jan Piersik. Das ist so ein bisschen umgekehrt wie bei England früher mit Ben Youngs und Danny Kerr, wenn sie es mal gegen Danny Kerr gestartet haben und dann die Ben Youngs auf der Bank hatten ungefähr. Das ist jetzt so das, wie Deutschland es spielt. Und bin ich mal gespannt, wie sie starten, weil das zeigt schon, also, dass sie wahrscheinlich einen schnellen Start wollen mit der Mannschaft.
Ja, und also ich finde es ja auch genau richtig, einfach ein bisschen auch auszuprobieren. Also die erste Reihe, die da reinkommt, ist unfassbar stark. Also Darren Farrar ist da reingekommen für Andrew Rankis im letzten Spiel, hat nahtlos angeknüpft, knüpft an die Leistung auf der Hakler-Position. Daniel Wolf und Dustin Mitzera sind, glaube ich, eh relativ auf einem Leistungslevel. Cosmo Tsimfragos, Wahnsinnsspieler, der bringt eine Härte rein, die wahrscheinlich so kaum andere hat in dieser Nationalmannschaft. Und ja, dementsprechend. Also, und dann, wenn du dir überlegst, ne, über den haben wir auch gesprochen, Nikolai Klevinghaus, der war die letzten Jahre eigentlich mit der beste Spieler dieser deutschen Nationalmannschaft. Er war es ja, glaube ich, auch mit diesem Wahnsinnsversuch gegen Georgien damals in Dessau, oder?
Genau, der Versuch gegen Georgien mit diesem Überkick und dann sein Drop-Goal, als wir gegen Belgien gewonnen haben und seine Kicks generell, also super starker Spieler.
Zweimal nicht nominiert worden bis hierhin. Also jetzt ist Bader Pretorius dabei auf der Bank. Ganz spannende Personalie auch, weil der spielt in Portugal. Der ist da konstant über die letzten Jahre jetzt immer einer der Topscorer dieser Liga. Letztes Jahr hat es nicht so gut geklappt, finde ich, wenn er auf dem Platz war. Aber jetzt ist es ist jetzt anders. Also von daher sehr spannend. Und dann schauen wir einfach mal, was da geht. Super spannend wird natürlich auch, wie geht das Spiel Belgien gegen Rumänien aus? Weil wenn Rumänien gewinnen sollte, dann läufst du halt echt Gefahr, dass du wenn du Portugal verlierst, mit einer Niederlage in Belgien trotzdem Letzter in der Gruppe wirst. Das kann passieren. Das wäre extrem bitter nach einer Auftaktniederlage gegen Rumänien. Krass wäre es, wenn Belgien das Ding auch zieht. Dann hast du halt wirklich ein Endspiel um Platz 2 zwischen Belgien und Deutschland. Das wäre der absolute Wahnsinn. Aber ja, also dieses Rack ist unfassbar spannend. Unfassbar spannend. Und das Schöne ist, alle Spiele gibt's live auf Join und die deutschen Spiele eben auch live im Free TV auf ProSieben Max. So, und dann geht's weiter, Simon, am Samstag mit Italien gegen Irland. Beziehungsweise Irland gegen Italien. Es wird in Dublin gespielt. Und Halleluja.
Halleluja.
Für eine irische Aufstellung. Ich prophezeie, dass Italien dieses Spiel gewinnen wird. Also, die Iren schmeißen so viel um und bringen.
Der ist, ja, er konnte es nicht glauben.
Spieler, die sich noch nicht bewiesen haben. Sowas kann natürlich mal gut gehen, aber es wirkt für mich auf den ersten Blick so ein bisschen wie eine Verzweiflungstat oder eine Verzweiflungsreaktion auf diese superklare Niederlage da in Frankreich zum Start.
Also, ich dachte eigentlich Anfang der Woche, als ich gesehen habe, dass Brex ausfällt, okay, das wird für Italien jetzt ganz schwierig. Und dann aber, als diese Aufstellung rauskam bei Irland, so, oh mein Gott. Allerdings habe ich da ein bisschen nochmal nachgedacht. Und Andy Farrells Interview nach dem Spiel, der hat ja wirklich seinen Spielern quasi vorgeworfen, Effort, gegen Frankreich, dass er sowas bei Irland noch nie gesehen hat, dass die nicht alles geben, dass es da fehlt, dass sie nicht hungrig genug sind, dass er meint, spielerisch, wenn du legen bist, okay, aber wir dürfen nicht beim Hunger, beim Effort, die coachable Skills, die kein Talent gibt, also die Skills, die don't require talent, also die kein Talent benötigen, dass du immer wieder den Kick chased, dass du vom Boden nach dem Tackle schnell aufstehst, dass du immer wieder in die Onside-Line kommst, dass du richtiges Teil, also genau diese Sachen, wo du einfach als Einzelspieler immer und immer wieder alles geben musst, dass ihm das gefehlt hat. Und dann ist es, finde ich, eine klare Ansage an die Spieler, die jetzt rausgefallen sind. Bei euch habe ich das nicht gesehen. Und die Spieler, die jetzt den Start bekommen, müssen zeigen, dass sie das mehr wollen. Und dann kann es sein, dass die in Zukunft dieses Shirt tragen werden, wenn sie es jetzt zeigen. Also ich finde, es ist eine gute Motivation für alle, die jetzt starten. Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung im Camp bei Irland ganz unangenehm war diese Woche und dass wir eine viel, viel härtere, krassere irische Mannschaft sehen. Also ich sehe Irland tatsächlich dieses Spiel gewinnen. Und auch die Bank, die dann kommt, da ist einiges an Erfahrung, einiges an Klasse dabei. Wenn es nicht wieder so ein mega verregnetes Spiel wird, wo Italien zwei frühe Versuche legt, sehe ich nicht, wie sie das am Ende halten können gegen diese irische Mannschaft, die am Ende auf dem Feld stehen wird. Aber du,
also
mal schauen.
Das ist tatsächlich so. Also diese Bank liest sich schon krass. Also Furlong ist zurück, sitzt auf der Bank. Die erste Reihe ist auf der Bank besser als am Start, muss man sagen. O'Toole, außer natürlich auf der Hakler-Position, Sheehan, Keller, muss man nicht groß rumtun. Aber gerade diese Hintermannschaft, ich sehe da Italien so viel stärker, auch ohne Brex. Also mit Brex hatte ich ja auch gestern schon geschrieben, hätte ich gesagt, Siegwahrscheinlichkeit Italien 75%. Jetzt bin ich bei einem 50-50, weil auch einfach Irland zu Hause spielt. Aber puh, wenn Brandagast wieder ein Semispiel macht, McCloskey, Ringrose, das ist jetzt wirklich keine aufregende Innenpaarung. Balogun hat sich noch nicht bewiesen. Ja, natürlich werden die brennen und wollen dieses Trikot quasi für sich erobern. Aber für mich ein ganz, ganz großer Bestandteil, auch wenn ich mir gerade den ersten Spieltag anschaue, ist Eingespieltheit. Und diese italienische Mannschaft ist eingespielt. Auch wenn da jetzt gerade große Namen fehlen und sie so ein bisschen umbauen müssen. Durch den Brex-Ausfall geht ja Mononcello von der 12 auf die 13. Marin rückt von der 15 auf die 12. Und Pani kommt dann auf die 15 rein. Aber diese italienische Mannschaft, die ist viel gefestigter, als sie vor ein paar Jahren war. Die ist eingespielt. Und das ist diese irische Mannschaft einfach überhaupt nicht. Also wenn ich mir überlege, wie da gar nichts funktioniert hat in dieser Hintermannschaft, dann weiß ich nicht, ob sie das in einer Woche gefixt bekommen und dann mit 1, 2, 3 neuen Spielern dann auch in dieser Hintermannschaft. Also ich sehe, auch wenn diese Bank von Irland extrem stark ist, Italien das Ding morgen tatsächlich gewinnen.
Also du hast eigentlich nur die 2 neuen Außen und dann im Start mit Craig Casey, was ich auch gut finde tatsächlich. Ich finde, der ist so ein fantastischer Spieler. Ich hätte tatsächlich lieber Casey dann auch mit Jack Crowley gesehen, weil die einen Club zusammenspielen, besser harmonisieren. Aber vielleicht will halt auch Andy Farrell genau nicht, dass sich diese eingespielten Clubsachen durchsetzen, sondern dass halt eben nur das irische System gespielt wird, nicht das von Munster oder von Leinster. Ich finde, dann hast du, also Center-Paarung ist defensiv sehr stark und McCloskey hat spät dann, also in der zweiten Hälfte hat er angefangen, diese harten Carries zu machen. Und ich glaube, viel aus dieser zweiten Hälfte gegen Frankreich kann Irland mitnehmen, wie Prendergast sich Zeit gelassen hat, wenn die Blitzverteidigung außen kam, den Ball dann in den Rücken gespielt hat, wie McCloskey gerade Linien gelaufen ist. Ich fand Osborne, wie gesagt, eigentlich den besten Spieler bei Irland in der Hintermannschaft gegen Frankreich an einem schwierigen Tag. Der bleibt auch in der Mannschaft. Und dann hast du James Lowe, der kann einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob der gerade in dem Formtief steckt oder warum der letztes Wochenende nicht ausgewählt war. Aber James Lowe bei Six Nations ist eine Waffe einfach, sein linker Fuß. Die Bälle fliegen eh weiter, wie gemerkt. Bin gespannt, wie das dieses Wochenende wird. Da ein James Lowe kann dir einen Drop-Goal wahrscheinlich von seiner 5-Meter-Linie schießen, wenn er will. Aber auf jeden Fall kann der dir 50-22s raushauen, noch und nöcher, wenn der Platz dafür da ist. Und Robert Balogun auf der anderen Seite, den kennen wir noch von viel früher, vom 7er, aber auch jetzt lange jetzt schon bei Ulster und im irischen System immer wieder auch drin, in and out. Kannst du dann wieder recherchieren, wann das letzte Mal für Irland gespielt hat und dann den Manu ausfragen vor dem Spiel, wie du es gern machst. Und aber der ist auf jeden Fall ein brandgefährlicher Typ auch auf außen. Und da sehe ich Chancen für Irland. Ich sehe nur tatsächlich Italien auch viel gesettelter. Und ich wenn ich jetzt jeweils gegen die Teams coachen würde, ich glaube, es ist viel leichter für Quesada zu schauen, okay, Irland, was hat Frankreich richtig gemacht? Wo, wenn wir Irland im Sturm verteidigt bekommen, in der Hintermannschaft, sind die eigentlich ungefährlich. Da müssten wir eigentlich eher noch weniger Druck machen, damit sie nicht die Lücken hinter uns finden, sondern eigentlich wirklich diesen stumpfen Angriff in deren Hintermannschaft einfach nur abprallen lassen. Und im Sturm müssen wir sie front on hart verteidigen. Und dann hast du eigentlich ein Irland, das sonst nicht viel kreieren kann. Die muss ihr Phasenspiel unterbinden, so gut es geht. Du musst diese Rucks, musst du verlangsamen, wenn es geht. Und dann musst du im Angriff eigentlich nur das Gleiche weitermachen. Wenn ich mir das aus der anderen Richtung anschaue, Italien zu verteidigen, ist ganz schwierig, weil die Italiener, die greifen mit viel an. Die haben sehr mobile Stürmer, die laufen um Gabisi rum, laufen die Inside-Outside-Linien. Du hast mehrere Hintermannschaftsspieler mit einem guten Kickspiel. Da kann Brexi den Grubber durchsticken, da kann Gabisi kicken. Da hast du super schnelle Außen, die chasen. Du hast Brex hast du jetzt ja nicht dabei. Aber theoretisch, du hast da Spieler, Marin kann das sicher auch. Du hast mit Menoncello einen Center, der aber die Geschwindigkeit eines Außen hat und der überall rumläuft. Wahrscheinlich einer der besten Center der Welt aktuell, Menoncello. Und vor allem offensiv, defensiv auch brutal stark. Der haut immer seine harten Hits raus. Aber was der dir offensiv da macht und einfach auch selber, da musst du nicht viel kreieren. Du gibst ihm einfach den Ball und der kreiert dir was aus dem Nichts. Also da finde ich auch Italien nochmal gefährlicher. Nur denke ich, dass sie eben das nicht hinbekommen, den irischen Sturm aufzuhalten, das irische Phasenspiel entscheidend zu verlangsamen. Irland in Dublin, ich weiß nicht, wie das im Endeffekt dann auch wieder, wer pfeift.
Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, tatsächlich.
Auf jeden Fall, das ist auch immer entscheidend bei den Iren, wenn die an ihren Rucks von allen Seiten kommen, um den Ball schnell zu machen und dann einfach nur Phase für Phase für Phase spielen können. Wenn es ein Schiedsrichter das zulässt, dann ist es ganz schwierig für Italien, glaube ich.
Ja, schauen wir uns an. Also, wie so oft haben wir da nicht dieselbe Meinung, beziehungsweise nicht dieselbe.
Das ist ein Spiel, das ist jetzt schon entscheidend für unsere Tabellen, die wir da uns. Also, du hast natürlich die viel, viel spannendere gemacht, aber soweit habe ich gar nicht gedacht. Die haben uns einfach gefragt, wie wir denken, dass die Abschlusstabelle aussieht. Und ich glaube halt einfach wirklich, die Abschlusstabelle wird so aussehen, dass Frankreich oben steht, England zweiter ist, Irland dritter, Schottland vierter. Es ist jetzt zwar langweilig, aber so denke ich halt, dass es am Ende aussieht. Und du denkst, dass es anders aussieht. Du denkst, dass Italien da oben ist. Und das ist jetzt das entscheidende Spiel, mein Lieber.
Das ist jetzt das entscheidende Spiel, deswegen muss ich ja auch quasi optimistisch.
Ich habe Irland als Dritter, du hast Italien als Dritter. Einer von uns wird nach dem Wochenende in Schwierigkeiten stecken wahrscheinlich.
Ah, ich schauen wir mal, danach sind ja auch noch ein paar Spiele.
Aber Dritter? Also, für Irland wird schwierig Dritter, wenn sie zwei Spiele verloren haben.
Absolut. Ja, das sowieso.
Aber und England noch nach England müssen.
Nicht Gott gegeben, dass Irland am Ende Dritter wird. Aber lass uns über den Calcutta Cup sprechen. Der folgt dann danach.
Du merkst, dass ich so lange geredet habe. Ich würde da ungern drüber sprechen.
Hast du Angst?
Immer. Bei Schottland immer. Und ich bin das ganze Jahr über ein fetter Schottland-Fan. Ich mag die Schotten. Ich mag Glasgow, Edinburgh. Ich mag Schottland als Land. Ich bin es auch gern da. Ich mag die Mannschaft. Ich mag das Stadion. Ich mag den Coach. Ich bin auch riesen Gregor Townsend-Fan und Finn Russell und wie sie alle heißen. Aber ich bin halt einfach mal ein bisschen größerer England-Fan und für diese Woche hasse ich, es ist übertrieben, aber ich habe Angst vor diesen Schotten und was die den Engländern antun können.
Was sagst du denn zur englischen Aufstellung? Also wir haben Maro Itoje zurück in der Startformation und ich weiß gar nicht, ob sonst noch doch Luca und Dicky darf starten.
Mhm.
Ich glaube, das sind fast die einzigen Wechsel, oder? Sonst
ja.
Hat sich getan in der Aufstellung. Gefällt dir?
Ich würde gerne wissen, wie fit Ollie Lawrence ist, weil letzte Woche hat Steve Borsig noch gesagt, er ist schon wieder im Training dabei und könnte fit sein. Und also ich hätte mir tatsächlich Freeman auf Außen anstelle von Arnold gewünscht. Ich hätte dann auf 13 hätte ich Ollie Lawrence gern gesehen. Vielleicht aber auch noch einen anderen Center. Da hast du ja einige in England. Das wäre die eine Umstellung vielleicht, weil ich einfach Freeman auf Außen viel stärker finde als auf Center. Das hat man auch gemerkt, sobald er auf Außen war. So einen hat er auf Center gelegt, aber der war nicht so besonders, also der wurde zurückgenommen. Und den einen, den er am Ende auf Außen gelegt hat, das war einfach Tommy Freeman, wie wir ihn kennen und lieben. Und deswegen, das wäre die eine Sache in der Hintermannschaft, die ich mir gewünscht hätte. Sturm gibt es für mich keinen Grund, was umzustellen. Du hast halt, ja, die Bank, die besser sein muss. Das haben wir auch schon in der Nachbesprechung gesagt, dass da von der Bank viele Fehler kamen. Ich glaube, es ist gut, dass du jetzt auch noch einen Alex Coates von der Bank hast. Der bringt immer Ruhe rein. Der ist ein sehr intelligenter Spieler. Den fand ich auch gut wieder gegen Wales, den Alex Coates. Und dann natürlich, wenn du da Tom Curry, Henry Pollard, Ben Spencer, Finn Smith, der ist neu auch auf der Bank für Marcus Smith, finde ich auch gut. Finn Smith ist für mich der Spieler, der mehr Spielzeit braucht bei England ganz, ganz dringend. Weil du setzt gerade alles auf George Ford. Der fängt dir alle Spiele an. Aber was, wenn der sich verletzt für die nächste WM oder davor oder was auch immer? Also vor allem, wenn er bis zur WM durchspielen sollte und dann verletzt er sich da, dann brauchst du einen Spieler, der ihn ersetzen kann und das gleiche Spiel spielen kann. Und da muss man sagen, Marcus Smith ist einfach das Gegenteil von George Ford als Spieler. Und Finn Smith kann eher ein ähnliches Spiel aufstellen, nur noch besser verteidigen und hat dann ein bisschen weniger Erfahrung im Angriff und nicht so ein gutes Drop-Goal vielleicht. Aber Finn Smith ist da viel, viel näher dran. Deswegen, ich glaube, England muss sehr viel investieren jetzt. Spielzeit für Finn Smith hinter George Ford, damit du da besser den Ford auch ersetzen kannst, wenn was passieren sollte, weil der ist verletzungsanfällig.
Ja. So, und wenn wir dann auf die Schotten schauen, die gehen ja auch so ein bisschen auf eine starke Bank. Sie bringen Macbeth rein von Beginn an, dafür Schoeman auf der Bank. Sie bringen Gregor Brown rein für Grant Gilchrist, der ist gar nicht im Kader. Und Jamie Ritchie beginnt anstelle von Matt Fagerson, der auch auf der Bank ist. Was mich ehrlich gesagt überrascht ist, dass Jamie Doby weiter seinen Platz behält in der Hintermannschaft, die unverändert ist, weil Darcy Graham weiter auf der Bank sitzt. Also da hätte ich durchaus erwartet, dass da vielleicht der Wechsel kommt. Aber ansonsten, ja, die Hintermannschaft sieht gut aus. Und ich glaube, das ist dann auch entscheidend, dass die Engländer diese Hintermannschaft in Zaum halten. So in Rom hat den Italienern vielleicht das Wetter da auch einen großen Gefallen getan. Wenn es bessere Bedingungen hat, dann werden die Schotten da sicherlich gefährlicher sein. Aber nichtsdestotrotz, auch mit dieser Siegesserie im Rücken, sehe ich England doch klar vorne in diesem Duell.
Also, ich weiß nicht, also was mit Kinghorn los ist, dass der nicht spielen darf, also dass er jetzt wieder in Frankreich ist. Da, aber Duan van der Merwe hätte ich einfach geholt, weil er Duan van der Merwe ist gegen England. So, egal, ja, ist er und auch Darcy Graham sind nicht in der Verfassung wie vor einem Jahr. Und Jamie Doby ist wahrscheinlich wirklich einer der zwei besten Winger gerade im Land, obwohl er eigentlich ein gelernter Gedrängehalb ist. Der spielt bei Glasgow so gut auf Außen. Und eben weil er auch als Blindside-Wing diesen zweiten Spielmacher gut machen kann, der hinten rundkommt und den Ball nochmal verteilt, super intelligent ist, eine gute Verbindung hat, auch zu den Neunern gut weiß, wo er in die Inside-Line laufen kann und so. Also Doby ist ein super Spieler, der hat gegen Italien nicht viele Chancen bekommen. Es war nicht sein Spiel, er ist eher ein kleiner Spieler und wurde unter dem hohen Ball echt getestet. Und hat dann auch noch einen Schlag abbekommen und deswegen ist er dann raus. Aber den finde ich schon sehr stark. Ich glaube nur auch da, also der Spielertyp, mit dem England Probleme hat die letzten Jahre, ist halt Duan van der Merwe und nicht ein kleiner Jamie Doby Spielertyp. Und deswegen, ja, das da, glaube ich, hätten die Schotten noch ein bisschen raushauen können, weil alleine der Name Duan van der Merwe bei den Engländern was macht, wenn der auf dem Teamsheet steht. Das macht einfach was mit England, das macht aber auch was mit den Fans. Und sich vorstellen, wenn der starten würde, das erste Mal, wenn die Schotten den Ball nach außen bringen, wie das Murrayfield ausrasten würde. Also das sind so ein paar Sachen, die sie, glaube ich, unterschätzen. Einfach, ja, was da für Wunden bei England da sind aus den letzten Jahren. Und ansonsten ist es eine starke schottische Mannschaft einfach. Es ist eine starke Mannschaft. Die hat nicht performt am ersten Wochenende. Die wird mega angefixt sein. Und also das ist für mich ohne Schmarrn einfach ein 50-50-Spiel. Ich kann dir nicht sagen, wer das gewinnt am Ende.
Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Ich sehe trotzdem schon England favorisiert, einfach aufgrund der Formkurve, muss ich sagen. So, und dann haben wir noch ein Spiel am Sonntag. Ich glaube, das kann man relativ kurz halten. Wales gegen Frankreich. Die Waliser waren so weit weg von den Engländern. Da fehlt es einfach gerade. Die Franzosen zeigen, was sie für eine Tiefe haben. Mit einer neuen Innenpaarung bringen Gailleton und Broboirier, spricht man den, glaube ich. Beide von Po, ne? Also ja. Eine Mannschaft, die bisher sehr unterrepräsentiert war in dieser französischen Mannschaft. Und dementsprechend erwarte ich da wieder eine ziemlich, ziemlich, ziemlich deutliche Nummer. Thibaut Flamand vielleicht noch eine Erwähnung wert. Der ist zurück, der hat ja am ersten Spieltag verzichtet. Ja. Geht, wenn ich es richtig zusammenkriege, um eine Befruchtung seiner Frau, Freundin. Künstliche Befruchtung, meine ich.
Da war Hast du nicht mitbekommen? Nee.
Ich glaube, das ist irgendwie um eine künstliche.
Ich dachte gerade nur, hast du gesagt, es geht um die Befruchtung seiner Frau, dachte ich gerade, was? Deswegen hat er ein Spiel verpasst.
Ja, und dann hat er gesagt, da kann man halt den Rugby-Kalender irgendwie nicht anpassen und das ist wichtiger und deswegen war er am ersten Spieltag nicht dabei, aber jetzt ist er wieder im Kader, kommt von der Bank und diese französische Mannschaft ist einfach dadurch auch nochmal geboostert, muss man sagen. Also, das wird klar.
Bei Wales gefällt mir Ollie Cracknell auf der 8 dabei, dafür rutscht Wainwright auf 6. Das ist stark. Also vor allem Cracknell bei den Leicester Tigers ist ein richtig guter Spieler, der auch letzte Saison sich unter Michael Checker so krass nochmal verbessert. Ist ein sehr guter Mann. Du hast den Wechsel von, also Curry startet für Nicky Smith, der hat die gelbe Karte bekommen hat gegen England. Das war bitter. Also da auf dem Wechsel und Curry fand ich stark, auch von der Bank. Und dann Jared Evans, der Held von Cardiff aus dem November gegen Japan mit dem Kick, ist auch wieder auf der Bank. Wenn dieses Spiel durch einen Kick von Jared Evans am Ende entschieden wird, dann machen wir irgendwas. Dann saufe ich einen Kasten alkoholfreies Weißbier live.
Also, mir gefallen tatsächlich, muss ich auch sagen, die Wechsel, die vorgenommen worden sind, die gefallen mir. Also Rhys Carey, Nicky Smith ist jetzt, glaube ich, nicht kriegsentscheidend, aber die dritte Reihe sieht für mich deutlich besser aus. Ich bin kein Fan von McLeod. Der hat für mich nicht dieses Testlevel. Wainwright, Mann, Cracknell sieht für mich deutlich besser aus. Dass du mit Joe Hawkins einen größeren Spieler, stärkeren Spieler hast als Ben Thomas.
Der ist auch raus.
Gefällt mir, genau, der ist raus. Genau, also es macht jetzt Wales nicht zu einer Mannschaft, die auf einmal competen wird um den Sieg gegen Frankreich, aber es sieht für mich ein Ticken besser aus als das, was wir da am ersten Spieltag gesehen haben.
Ansonsten packt eure Fantasy-Teams voll mit Franzosen. Das ist unser Fantasy-Tipp für die Woche, weil das wird ein hoher Sieg für Frankreich, bin ich mir sicher.
Wir haben ja letztes Jahr eigentlich immer, jeder hat einen Tipp abgegeben quasi. Also wem man denn.
Pro Team haben wir es immer gemacht, aber.
Also.
Du hast dein Fantasy-Team schon aufgestellt, oder? Ich habe noch gar nichts gemacht.
Aufgestellt, ja. Also ich hätte auch also einen Spieler, den ich, und das ist vielleicht überraschend. Ich würde nämlich einen Iren empfehlen.
Oh, lass mich raten. Einen Iren empfehlen. Dan Sheeran.
Nein.
Nicht entschieden. Dann darfst du es mir verraten.
Cormac Isechukwu. Weil er extrem wenige Punkte kostet, weil er dritte Reihe spielt und auf der zweiten Reihe aufgestellt wird. So ist meistens ganz gut, wenn du jemanden auf der zweiten Reihe aufstellen kannst, der im Spiel dritte Reihe spielt, weil dann einfach die Möglichkeit hoch ist, dass er mehr Meter macht, dass er mehr Tackles, wobei Tackles ist eigentlich Quatsch, aber ich glaube, der und ne, passt dann vielleicht auch dazu, was du sagst, das ist einer, der jetzt schon eine Zeit lang irgendwie da nah rangeschnuppert hat und der jetzt halt die Chance hat, sich da mal zu zeigen, dass er die Zukunft ist, da auf zweite Reihe und Position 6 im irischen Team. Auf den bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja.
Hast du auch noch einen Tipp oder bist du soweit noch nicht?
Ich bin gerade am Schauen. Ich meine, wir haben ja immer alle Teams gemacht. Also wenn du jetzt bei Irland angefangen hast, mit Isechukwu, sage ich, bei Irland wäre es für mich Dan Sheeran, einfach weil ich glaube, dass die Iren über ein konservatives, in Anführungszeichen langweiliges, aber ein sehr standardorientiertes Spiel Italien schlagen wollen und werden. Und dann ist ein Dan Sheeran hinten am Maul, einer, der ja wahrscheinlich die Punkte sammeln wird. Ja, auf der anderen Seite bei Italienern in Dublin werden die viel tackeln müssen. Wie gesagt, die Iren werden versuchen, ihr Phasenspiel aufzuziehen. Und dann hast du da eine dritte Reihe und vor allem Lamaru vorne weg, der wird dir deine über 20 Tackles machen in dem Spiel und dadurch richtig gute Punkte auch sammeln. Bei Schottland sehe ich. Was hast du da? Hast du jemanden? Nee, du darfst zuerst noch Italien machen, sorry.
Also Italien, ich würde auch auf dritte Reihe, glaube ich, gehen. Vielleicht aber einen der anderen beiden, weil ich glaube, also gerade Lorenzo Cannone ist auch immer wieder gut, ein, zwei Durchbrüche im Spiel zu schaffen. Und sowas gibt halt auch immer ordentlich Punkte. Also Lorenzo Cannone wäre dann immer ein Italiener.
Schottland.
Kann man sich auch Gregor Brown überlegen, zweite Reihe. Kostet auch nicht so wahnsinnig viele Punkte. Der ist jetzt neu drin in der Startformation. Wäre vielleicht einer.
Behält man eigentlich die Punkte, die man nicht ausgegeben hat am ersten Wochenende auf seinem Konto? Weil ich habe echt beim ersten Spieltag habe ich 10 Punkte oder so übrig gehabt.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Auf die behalte ich. Bei Schottland würde ich tatsächlich auf Super Sub gehen, George Horn von der Bank.
Okay.
Mhm. Der scored so verdammt viel und der ist so ungefähr, der Spieler ist in Form und ich bin mir sicher, dass der reinkommen wird. Mhm. Und in dem Spiel, das am Ende nochmal was möglich sein könnte. Mhm. Oh, erinnert, ich weiß nicht, ob ich da von George Ford weggehen werde. Der wird dir deine Dropgoals schießen in Schottland, bin ich mir sicher. Der wird da richtig krass sein. Englischer Sturm ist immer ein Risiko, weil sie ja 6-2-Split und die wechseln da schon viel durch. Und da weißt du nie, wer jetzt dann drauf bleibt. Wahrscheinlich wird die Netoje durchspielen oder ein Chessem, aber halt auch nur einer von beiden. Und
also ich glaube auch, da können wir uns auf die sichere Bank George Ford einigen. Ich finde, bei England ist es immer eine Idee, Henry Pollock als Super Sub zu nehmen. Und ich glaube, dass so ein Calcutta Cup auch wie gemacht ist für Henry Pollock. Der wird nicht unbedingt lange draufkommen, aber das ist halt, der liebt solche Spiele. Gerade auswärts, der wird sich da irgendwie mit den Fans anlegen, wenn es ist. Und
es ist das erste richtige harte Testmatch, was der Mann spielt. Der hat jetzt zweimal Six Nations gegen Wales gespielt, er war bei den Lions dabei. Ah nee, er hat der kam von der Bank, der hat im Herbst gespielt, sorry, der hat gegen Neuseeland und so gespielt, sorry, und dann stimmt's nicht. Aber trotzdem, auch die Spiele im Herbst waren aus englischer Sicht schon ziemlich souverän. Auch die Gegner, also Australien war nicht besonders hart. Neuseeland ein bisschen in der Krise auch, war nicht ein krasses Neuseeland. Du bist Südafrika aus dem Weg gegangen. Du hattest noch Argentinien, die du schon im Sommer geschlagen hast. Also ich glaube, so ein hartes Spiel wie Schottland hatte der noch nicht. Und das wird, glaube ich, für den Henry Pollock auch was Neues sein. Also da bin ich nicht so sicher, dass der sich da so krass auch verkaufen wird, wie du sagst.
Schauen wir mal. Wales, Frankreich. Mein Tipp für Wales, nehmt keinen. Und bei den Franzosen, mei, also würfelt 4 aus und dann nehmt sie. Zum Punkte sparen, sicherlich hier Beaurier. Weil das ist ein Typ, der ist auch wahnsinnig gut, was Scoren angeht. Der legt viele Versuche. Und es wird ein Versuch-Festival geben von Frankreich gegen Wales. Von daher wäre das vielleicht.
Ja, also bei Wales würde ich sagen, kann man dafür Jenkins eher als Adam Beard nehmen, also weil der eher durchspielen wird. Ich glaube, Adam Beard wird eher ausgewechselt als dafür Jenkins. Der ist schön fit und jung und der wird ja auf der zweiten Reihe durchspielen und ist auch viel, macht viele Tackles im Spiel vor allem, sammelt eigentlich gut Punkte. Und in der ersten Reihe, Rhys Curry, den ich vorhin angesprochen habe, ist halt einer, der in der Regel viele Carries macht. Also, Nomen est Omen. Den nutzen sie viel als Ballträger. Und auch das heißt bei erster Reihe nicht immer. Du hast natürlich einen Genge, aber der kostet auch sau viele Punkte. Aber du halt, wenn du Props identifizieren kannst, die viel als Ballträger, vor allem in der Startaufstellung genutzt werden, können die dir mehr Punkte sammeln als Props, die vielleicht am Gedränge super stark sind, aber ansonsten meistens die Supportspieler und deswegen nicht so in den Statistiken punkten.
Ja, ja. Ja, gut. Dann, 1 Stunde 2 Minuten heute. Wahnsinn. Clubklamotte, Schwarzer Adler und Six Nations. Wie gesagt, heute ohne Automusik. Simon darf vielleicht noch irgendwie was auf seiner Luftgitarre spielen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Und zum Abschluss noch. Morgen geht's los mit Simon und mir ab 12.40 Uhr auf ProSiebenMax mit dem Spieler Schwarzer Adler gegen Portugal. Dann geht's weiter mit Irland, Italien. Da übernimmt dann Manu an meiner Seite als Experte. Dann haben wir den Calcutta Cup Schottland gegen England mit Markus Krawinkel, der dann auf der Kommentatorenposition übernimmt mit Manu Wilhelm. Und den Sonntag machen dann wieder Simon und ich mit Wales gegen Frankreich. Also einschalten. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.